Und bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich kurz noch beten. Ja, Vater im Himmel, wir wollen dir danken. Wir haben heute ein Thema, das einfach ist, auf der einen Seite ganz einfach, aber doch sehr komplex und sehr kompliziert und in der Praxis manchmal eben gar nicht so einfach. Wir bitten dich um deine Hilfe zum Reden. Wir bitten dich um deine Hilfe zum Hören. Amen. Das Thema wurde schon genannt. Es lautet, der Schutz der Ehe, du sollst nicht Ehe brechen. Und ich darf ehrlich sagen, ich habe lange überlegt, ob ich das Thema machen soll oder ob ich das jemand anders überlasse. Es ist, wie gesagt, ist einfach. Du sollst nicht Ehe brechen. Punkt. Und ich habe schon alles gesagt, was zu sagen ist eigentlich auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite ist da eine enorme Tiefe drin und ein enormes Paket darin, um die Sache auszuloten, um die Sache anzugehen. Und da kann ich heute Morgen ganz bestimmt nicht gerecht werden, in 30 Minuten, wenn es hochkommt, 35 Minuten, all das zu sagen, was man sagen müsste. Wenn es da Bücher gibt mit 300, 400, 500 Seiten, dann schaffe ich das heute auch so nicht. Also bitte verzeiht, wenn manches nicht gesagt wird, wenn manches nicht so erklärt wird, wie man es erklären müsste, wenn manches noch nachgedacht werden muss. Es ist enorm, aber es ist einfach. So wie es da steht. 2. Mose 20,14, der Schutz der Ehe. Du sollst nicht Ehe brechen. Es gibt Zeiten, in denen wir eine erfüllte und reiche Ehe führen, aber dann gibt es auch die Zeiten in unserem Leben, in unserer Ehe, in denen wir diese Ehe als eine große Enttäuschung empfinden. Wir hatten mehr erwartet, wir hatten auch mehr erhofft, wir hatten auch mehr gewollt von unserer Seite aus. Und wir schauen auf unsere Ehe und wir sehen dann Brüche darin, wir sehen Sprünge darin und wir sehen Mattheit im Miteinander. Und dann gibt es sicherlich auch die Ehen, die gar keine Ehen mehr sind. Und wenn wir in den Beginn, in 1. Mose Kapitel 2, Vers 24 reinschauen, als Gott die Eva zum Adam geführt hat, da war ein Jubel, da war ein Jauchzen, da war eine Freude auf seiner Seite, da war höchstes Glück, da war ein Feuerwerk des Jubelns. Und dieses Feuerwerk des Jubelns, das wünschen wir uns, da wünscht man sich, dass das immer wieder neu, jeden Tag beim Anblick des Ehepartners da ist. Wenn wir morgens aufwachen, unser Ehepartner ist neben uns, dann ist das Feuerwerk des Jubelns, er ist da, ich freue mich an dir. Ich freue mich, ich danke dir, dass du da bist, es ist schön, dass du da bist. Aber wie gesagt, dann gibt es einfach diese Ehen oder diese Zeiten, da ist kein Jubel mehr. Unseren Augen, da fehlt das Funkeln, das Strahlen, wenn wir unseren Ehepartner sehen. Die sind glanzlos geworden, ist auch kein Lächeln mehr da, das wir unserem Ehepartner schenken. Und manchmal ist da Entsetzen und wir versuchen einfach und fragen uns, wie können wir dieser erdrückenden Ehe entkommen. Wir empfinden sie als Last, mit dieser Frau oder mit diesem Mann verheiratet zu sein. Und wir fragen uns vielleicht, wäre es nicht besser, wäre es nicht ehrlicher, ist ja heute diese Grundfrage, würde es nicht richtiger sein, sich zu trennen? Und wir beginnen darüber nachzudenken, wie kann ich dieser Ehe entkommen? Wenn wir uns also vielleicht beklagen über unsere schwere Ehe und vielleicht auch mit Recht beklagen, wenn wir Ehe um uns herum sehen, wie sie kaputt gehen, wenn wir es als furchtbar empfinden, die vielen Sünden unseres Partners immer wieder zu ertragen und immer wieder zu ertragen und immer wieder zu ertragen, dann müssen wir eines wissen. Gott weiß, was es bedeutet, in einer schwierigen Ehe zu leben. Gott hat eine besondere Beziehung zu seinem Volk Israel und die Beziehung zu Israel wird da immer verglichen mit diesem Bund, mit einem Ehebund. Und besonders der Prophet Hosea greift dieses Thema auf, besonders in den ersten drei Kapiteln, wo die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk als eine Beziehung der Liebe beschrieben wird. Eine Beziehung der Liebe, wie es in der Ehe sein soll. Und sie ist geprägt von Gottes großer Treue und Hingabe, diese Beziehung zu seinem Volk Israel. Und seit der Befreiung aus Ägypten hat Gott unermüdlich alles getan, um seinem geliebten Volk nahe zu sein, es zu unterstützen und es zu tragen und ihm zu helfen. Und diese Beziehung mit seinem Volk hat wunderbar begonnen. In Hosea Kapitel 2, Vers 15 erinnert Gott an die Zeit, als Israel noch ein junges Mädchen war. Israel hatte so freudig geantwortet auf Gottes Liebe. Da waren so viele zärtliche Worte in diesen frühen Tagen der Beziehung. Aber das Volk hat es Gott schwer gemacht. Sie haben Gottes Gebote missachtet und sie haben sich von Gott abgewandt. Und das Volk Israel war in seiner Beziehung zu Gott untreu geworden. Und der Prophet und Gott bezeichnet diese Untreue als Ehebruch. Die Beziehung hat sich in einen Albtraum verwandelt. Und Hosea Kapitel 2, Vers 2 spricht der Prophet oder spricht Gott: Verklagt eure Mutter, verklagt, denn sie ist nicht meine Frau und ich bin nicht ihr Mann. Sie entferne ihre Hurerei und ihren Ehebruch. Israel hat Ehebruch begangen und ist fremden Göttern nachgelaufen und andere Götter gesucht. Und Gott hat es aber immer wieder versucht, hat immer wieder gerungen um sein Volk, immer wieder versucht, sein Volk zurückzubringen, immer wieder versucht, ihm deutlich zu machen, ich liebe auch und ich möchte, dass er wieder umkehrt zu mir. Deshalb Hosea Kapitel 2, Vers 14 bis 15, darum seht, ich selbst werbe um sie. Und in diesen Versen spricht Gott von seiner Liebe und seinem Verlangen, sein Volk trotz seiner Untreue und seiner Abkehr von ihm wieder zurückzubringen zu ihm. Hosea 11, Kapitel 11, Vers 8, wie kann ich dich hingeben, Ephraim, Begriff für Israel. Mein Herz dreht sich im Leib, vollständig erzittert mein Gemüt. Oder wir würden heute sagen, mein Herz ist zerrissen vor Schmerz, weil du weggegangen bist. Gott leidet. Gott leidet. Aber er sucht weiter sein Volk und zu bewegen, umzukehren. Ihm deutlich zu machen, ich liebe euch. Kehrt um zu mir. Gott weiß, was es bedeutet, eine schwere Beziehung zu leben. Und Gott weiß immer. Er weiß immer, was es bedeutet zu leiden. Er weiß immer, was Schmerzen sind, was Not sind und was Elend sind. Und dann haben wir noch den Prophet Hosea selbst. Auf der einen Seite ist Gott, auf der anderen Seite Hosea, der das auch durchlebt, durchleben muss, damit er diese Botschaft auch weitergeben kann. Er wusste auch, was es bedeutet, eine schwere Ehe zu haben. Gott hat ihn angewiesen, Kapitel 1, Vers 2, geh, nimm dir eine Hure. Er musste eine Prostituierte heiraten. Und wenn uns jemand etwas mitteilen kann, was es bedeutet, eine schwere Ehe zu haben, dann weiß Hosea Bescheid. Er weiß, was das heißt. Und angesichts des schwerwiegenden Gebotes, du sollst nicht Ehe brechen, gibt es eine wichtige Botschaft des Propheten Hosea, gibt es eine wichtige Botschaft, die Gott durch Hosea uns sagen möchte. Und diese Botschaft geht an Männer, auch an Frauen, obwohl die Hauptverantwortung sicherlich an den Mann gerichtet ist. Die Bibel lehrt uns, unsere Ehepartner zu lieben, selbst dann, wenn sie sich uns gegenüber abweisend verhalten. Wir sollen unsere Frauen so lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Und wir sollen in unserer Ehe die Macht der Liebe Christi zum Ausdruck bringen. So stellen wir fest, Ehe ist die unaufhörliche Liebe zweier Menschen, die sich Gott in seiner Liebe zum Vorbild nehmen. Die schauen auf Gott und sehen, wie er liebt. Und dann sagen sie, aha. Und dann sagen sie, das möchte ich auch. Und so schauen wir uns als ersten Gedanken hier an. Ehe ist die Gebote Gottes zu achten aus Dankbarkeit für seine Liebe und Rettung. Israel war ja in Ägypten und Israel war versklavt und war ausgebeutet, bis Gott dann nach einer langen, langen Zeit, aber dann mit mächtiger Hand aus Ägypten befreit hat. Und dann kamen Mose und das Volk Israel an den Berg Sinai und Mose stieg auf den Berg und hatte dort oben eine Begegnung mit Gott. Und er kam wieder herunter und er brachte Gottes Gebote mit oder 10 Worte mit, oder die, wie es allgemein heißt, die 10 Gebote zu seinem Volk. Und die Einleitung zu den Geboten Gottes lautet, ich bin der Herr, dein Gott. Und dann wird zum Ausdruck gebracht, was er getan hat. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten aus der Sklaverei geführt hat. Ich habe dich befreit. Und dann in Exodus 19 oder 2. Mose 19, 5, Vers 6 betont Gott, dass Israel ein auserwähltes Volk ist, mit dem er einen Bund geschlossen hat. Und so sind die Gebote Gottes, die 10 Gebote sind die Richtlinien, wie die Israeliten, wie Israel leben soll, um für Gott eine heilige Nation zu sein. In 5. Mose Kapitel 4, Vers 6 heißt es, tut sie, also dass diese 10 Gebote, diese Worte, die Gott seinem Volk sagt, tut sie, denn darin besteht eure Weisheit und eure Klugheit vor den Augen der Völker. Wenn sie von all diesen Gesetzen hören, die ich euch gegeben habe, so werden sie sagen, das ist für wahr ein weises und verständiges Volk, ein großes Volk. Also Israel war berufen, Licht für die Nationen zu sein, in seinem Lebensstil, in dem es sich nach den Geboten Gottes richtet. Aber wichtig ist festzuhalten, dieser Grundsatz, zuerst war die Befreiung da aus Israel, zuerst war die Erlösung da. Gott hat nicht zuerst die 10 Gebote gegeben, dann hat er sie befreit, sondern er hat sie erlöst, aus Gnade herausgeführt. Und dann hat er gesagt, so, jetzt möchte ich, dass ihr mein Volk seid und jetzt möchte ich, dass ihr einfach diese Gebote da hier halt, damit ihr ein Zeugnis von meiner Größe und von meiner Herrlichkeit seid. Also Israel wurde zuerst aus der Sklaverei befreit und dann wurde ihnen die Gebote gegeben. Und Israel war eingeladen, aus Dankbarkeit zu antworten. Aus Dankbarkeit auf Gottes Gebote zu antworten. Aus Dankbarkeit zu sagen, ja, wir wollen diese Gebote Gottes, die er uns gegeben hat, aus Dankbarkeit für die Befreiung, wollen wir sie tun. Und 3. Mose 19, Vers 18 lautet, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ich bin der Herr. Gott liebt uns und wir danken es ihm durch unsere Liebe zu ihm und wir halten seine Gebote und wir danken es und wir denken dabei an den Nächsten und wir danken es ihm auch, weil wir auch dem Nächsten so begegnen mit dieser Liebe, die Gott für uns hat. Und mein Ehepartner, der ist mein Nächster, der ist ganz nah an meiner Seite. Manchmal überspringen wir den Ehepartner, wir lieben alle Menschen weltweit, aber wir vergessen unseren Ehepartner wirklich in Liebe zu begegnen. Und das Neue Testament kennt das gleiche Prinzip. Paulus schreibt in Galater Kapitel 2, Vers 20, mit Christus bin ich gekreuzigt. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, was ich aber jetzt im Fleisch lebe, also jetzt hier in dieser Welt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Zuerst war die Erlösung da. Und so versteht Paulus Christsein. Christus hat mich geliebt und hat sich für mich hingegeben. Er ist für mich gestorben. Und so will Paulus ein Leben führen, das Gott ehrt, und dass seiner Gnade, dass das, was Paulus erlebt hat mit dem Kreuz Jesu und der Vergebung und all dem, was damit zusammenhängt, würdig ist. Und so befolgen wir die Gebote Gottes aus Dankbarkeit, weil wir Gott lieben und weil wir den Ehepartner, der neben mir ist, auch lieben. Und wir verstehen, dass die Gebote unsere Ehe schützen sollen. Sie zeigen, dass Gott sich um die Machtlosen kümmert, dass Gott um die Opfer sich kümmert, dass er sich um die Verletzten sorgt. Die Gebote zeigen uns einen mitfühlenden Gott, der sich kümmert. Denn Ehebruch ist eine Katastrophe und bringt Leid und Schmerz und Tränen. Und deshalb sagt Gott, du sollst nicht Ehe brechen. Ich will das nicht. Das nächste, was wir uns hier mit anschauen, ist Ehe ist ungeteilte Hingabe an meinen Ehepartner. Du sollst nicht Ehe brechen. Nun, einen solchen Satz braucht man einem Ehepaar am Hochzeitstag nicht zu sagen. Die beiden wollen für immer zusammengehören. Das Versprechen geben sie ab, das Gelöbnis geben sie ab und sie freuen sich darauf, in eine Zukunft hineinzugehen. An Ehebruch denken die nicht. Aber weil Gott weiß, dass er zwischen Eheleuten zu Trennungen kommen kann, er weiß das. Ist noch ein langer Weg. Sagt er, tu es nicht. Tu es nicht. Denn du sollst nicht Ehe brechen. Nun, Ehebruch, viele denken jetzt hier bei Ehebruch immer nur an Sexualität. Ein Mann und eine Frau, die begegnen sich da und nach einer gewissen Zeit landen dann die beiden im Bett. Aha, sagen wir, das ist Ehebruch. Aber es greift zu kurz. Es stimmt sicherlich, in 2. Mose Kapitel 20, 14 bezieht sich dieser Begriff Ehebruch auf die Sexualität. Aber wir dürfen trotzdem Ehebruch nicht nur auf die das Sexuelle rein Sexuelle beschränken. Im hebräischen Sprachgebrauch kann sich dieser Begriff auf jede Verletzung der Treue in der Ehe beziehen. Und ich denke, wichtig ist auch dabei, die israelische Gesetzgebung zu verstehen, wie die funktioniert. Das ist ein bisschen anders wie die westliche Gesetzgebung in den westlichen Staaten. In unseren westlichen Ländern haben wir Bände von Gesetzgebungen und Tausende von Gesetze, wo man versucht, alle Fälle zu regeln, alle Fälle zu klären. Und wenn man irgendeinem aus der Reihe tanzt oder Reihe fällt, dann trifft das Gesetz nicht zu. Dann gibt es so die sogenannten Schlupflöcher. Die werden dann gestopft durch ein neueres und weiteres Gesetz. In Israel gab es nur in Anführungszeichen 613 Gesetze. Denn Israels Gesetzgebung war beispielhaft. Und sie nannte exemplarisch Fälle, aus denen sich dann ableiten lässt, wie in anderen Fällen zu entscheiden ist. Deshalb sind auch die 10 Gebote ein Stück weit eine Kurzfassung. Das 7. Gebot verbietet Ehebruch, aber das deckt jedoch auch alles untreue Verhalten in der Ehe ab, das zu Ehebruch führen kann. Denn eine ehebrecherische Beziehung beginnt ja eigentlich weit vor der sexuellen Handlung, bevor das da vollzogen wird. Und deshalb kann Ehebruch alles werden. Ein Flirt, emotionale Untreue, Vernachlässigung in der Ehe, mangelnde Kommunikation, fehlende Hingabe an den Partner, ist keine Liebe mehr, ist kein Respekt mehr da füreinander, kein Mitgefühl. Dazu gehört auch, meines Erachtens, dass man bei einem anderen Mann oder bei einer anderen Frau emotionale Unterstützung sucht. Oder positiv ausgedrückt, das 7. Gebot erwartet von Eheleuten, dass sie ihre Liebe zueinander nicht nur sexuell, sondern auch emotional und geistlich und fürsorglich pflegen. Dass sie da hinterher sind, dass sie schauen, was können wir da miteinander tun. Das bedeutet, Ehebruch liegt eben auch dann vor, wenn sich zwei Menschen, die sich treu geschworen haben, ihre Liebe nicht mehr pflegen. Dass das, wie gesagt, dieses Funkeln verloren geht. Diese Schönheit, diese Freude am anderen Menschen. Meine Frau und ich haben zig Ehebücher gelesen. Erst noch vor ein paar Jahren haben wir noch eine ganze Menge noch mal uns miteinander zusammen gelesen. Und eine Geschichte ist mir irgendwo hängen geblieben. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn da los? Wie kann das sein? Da kommt ein Mann abends von der Arbeit nach Hause, waren schon länger verheiratet, und teilt seiner Frau mit: Ich werde dich verlassen. Da war keine andere Frau mit im Spiel. Urplötzlich so, uns fiel aus allen Wolken. Man kann sich fragen, was ist da passiert? Ist das kein Ehebruch? Und wenn wir von Ehebruch reden, dann kann man das jetzt nicht tun, ohne einen Blick auf 1. Mose Kapitel 2 mal zu werfen. 1. Mose Kapitel 2, Vers 24 heißt es: Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Und dieser hebräische Begriff hat den Gedanken des Anhaltens, Festhalten oder Festkleben. Mir gefällt der Gedanke, dieses Festkleben. Man kann jetzt sagen, ja, sie haben eine Bindung eingegangen. Okay, Bindung, was ist eine Bindung? Aber Festkleben, da weiß jeder, was das bedeutet. Wir kennen ja die Umweltaktivisten. Ja? Wenn die kleben, dann kriegst du die nicht mehr weg. Ja? Und so ist es auch mit der Ehe. Das kriegst du nicht mehr weg. Das ist ein Festkleben an dem Partner. So wie zwei Blatt Papier miteinander verklebt sind, das kriegst du nicht mehr auseinander. Eigentlich unmöglich. Und der göttliche Plan ist einfach und einfach auch klar. Gott führt zwei Menschen zusammen, die während ihres gesamten Lebens zusammen kleben. Oder beben, oder wenn man Schwäbisch sagt, keine Ahnung. Zusammen kleben. Sie bilden ein Fleisch, oder wie es in 1. Korinther 6, Vers 15 heißt: Oder wisst ihr nicht, dass wer einer Hure anhängt, ein Leib ist mit ihr? Denn es heißt, die zwei werden ein Fleisch sein. Also der Text spricht hier davon, sie werden ein Leib sein. Also ein Fleisch sein bedeutet, ein Leib sein ist die gleiche, gleich auf der gleichen Ebene. Da entsteht eine unzertrennbare Personeneinheit. Und diese Einheit entsteht durch diese Form oder der Form der Sexualität. Von daher spielt Sexualität schon eine gewichtige Rolle. Aber sie steht meistens am Ende und nicht am Anfang. Beginnen tut Ehebruch normalerweise anders. Es kann jetzt meine Aufgabe sein, hier das nochmal alles auszufüllen, zu erklären. Und deshalb möchte ich einfach wieder zurückkommen, einfach nochmal zu sagen, Ehebruch ist mehr als Sexualität. Und vielleicht haben wir keine andere Frau, aber wir sind, wie man so schön sagt, mit unserer Arbeit verheiratet. Und wir wissen genau, was das bedeutet. Wir wissen genau, was das heißt, diese Formulierung. Es bedeutet, dass jemand seine ganze Kraft in seinen Beruf investiert. Dass er alles der Arbeit unterordnet. Und dieser Vergleich zeigt uns, was Ehe ausmacht. Was Ehe sein soll. Es wird erwartet, dass sich ein Ehepartner voll und ganz dem Ehepartner zuwendet. Er ist die Nummer eins in meinem Leben. Er ist die Nummer eins. Und wir haben gesehen, dass sich die Beziehung zu Gott mit dem Bild auch der Ehe vergleicht. Und wir wissen, Christsein ist ganze Hingabe an Gott. Und Gott will nicht, dass wir neben ihm noch andere Personen, andere Dinge wichtiger nehmen als ihn. Und wir wissen, wie die Bibel davon redet. Sie sagen, das ist Götzendienst, wenn wir etwas höher stellen als Gott. Und das gilt auch für die Beziehung zwischen Mann und Frau in der Ehe. Sie ist geprägt von Hingabe und sie ist geprägt von Treue. Und Männer und Frauen, wir kennen diesen Begriff der Eifersucht. Männer und Frauen sind eifersüchtig und mit Recht. Eifersucht klagt den Anspruch des Ehepartners ein, du sollst mir allein gehören und niemand anders. Man wird eifersüchtig, wenn man den Eindruck hat, da interessiert sich jemand für meinen Ehepartner. Und sei es eben auch die Arbeit oder was immer da dazwischen reinkommt, was immer wichtiger ist, wo wir den Eindruck haben, das ist jetzt wichtiger als ich. Und wir entrüsten uns über den Ehebruch, dass Männer und Frauen fremdgehen. Aber wie viel Ehebruch geschieht mit Dingen, die wir einfach wichtiger nehmen als unseren Partner? Ehe ist wesensmäßig ein Ehe. Und nichts darf sich neben dem Ehepartner als Konkurrenz aufspielen. Da ist kein Platz mehr für eine dritte Person oder egal welchen Namen die Sache trägt, sei es Beruf oder Hobby oder keine Ahnung, was irgendwo da reinkommt. Kein Platz. Und alles, was mir im Grunde wichtiger ist als mein Ehepartner, ist schon eine Form von Ehebruch, die hier geschieht. Und wir müssen unserem Ehepartner ganz praktisch vermitteln, du bist mir die wichtigste Person in meinem Leben. Und das müssen wir nicht nur sagen, da müssen wir auch ganz praktisch die Dinge umsetzen. Deshalb bedeutet Ehe Nein zu sagen zu jeder Person und jeder Sache, wo ich merke, sie wird wichtiger als mein Ehepartner. Wo ich mehr Zeit investiere, wo ich mehr Kraft investiere, als meinem Ehepartner zu gefallen. Ich las von einem Mann in führender Position, der hat 80 bis 100 Stunden in der Woche gearbeitet und das war für ihn der Weg zum Erfolg. Den hat er bei anderen gesehen, wie sie erfolgreich waren. Du musst eben Stunden investieren. Und er schreibt, damals war mir nur noch nicht aufgefallen, dass sehr viele von ihnen schon das zweite oder dritte Mal verheiratet waren. Und sie dabei waren, ihre jetzige Ehe wieder zu zerstören. Dieser Mann war der Besitzer oder Unternehmensberatung mit 3000 Mitarbeitern, also die Firma gehörte ihm. Und er hat sich dann bekehrt. Und er schreibt, ich arbeite nicht mehr als maximal 48 Stunden die Woche. Und diesen Entschluss bin ich seither treu geblieben. Und er schreibt, bitten Sie Gott um Weisheit, um den richtigen Prioritäten Ihres Lebens treu bleiben zu können. Und wenn das nicht funktioniert, hilft nur noch eine Radikalkur. Schließen Sie Ihren Betrieb. Ehe ist grundsätzlich ein Ehe. Ehe erlaubt nur eine Hingabe und das ist die an den Ehepartner. Alle anderen Hingaben oder Hingabe muss mit weniger Kraft und mit weniger Einsatz auskommen. Und alles andere ist, auch wenn keine Sexualität jetzt vorliegt oder im Spiel ist, Ehebruch, weil ich mein Versprechen der Treue gebrochen habe, meinen Ehepartner, meine Ehefrau die absolute Priorität zu geben. Du bist die Nummer eins. Und sobald das irgendwo nicht mehr funktioniert, nicht mehr gegeben ist, haben wir schon eine Form von Ehebruch, die da ist. Ein Bibelschüler kam zum Direktor und sagte, ich glaube, ich liebe meine Frau zu viel. Er war da in der Bibelschule und Den ganzen Tag kreiste seine Gedanken, seine Frau konnte sich aufs Studieren nicht mehr konzentrieren. Ich denke andauernd an Sie. Und der Direktor fragte zurück, sind Sie bereit, Ihr Leben für Ihre Frau zu geben? Dann hat er gezögert. Und dann hat der Direktor gesagt, sehen Sie, Sie lieben Ihre Frau zu wenig. Denn in Epheser Kapitel 5, Vers 25 steht, ihr Männer liebet eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Und wie hat er sie geliebt? Und sich selbst für sie hingegeben hat. Das ist die Liebe, die jetzt vom Mann gefordert wird. Christus hat sein Leben für die Gemeinde gegeben. Und so soll der Mann seine Frau lieben. Und das heißt jetzt nicht, dass die Liebe der Frau zum Mann weniger tief sein soll. Die Frau darf auch ihr Leben für den Mann hingeben. Aber wenn wir versprochen haben, bis dass der Tod uns scheidet, dann ist das auch ein Versprechen Gott gegenüber und auch ein Ja zu unserem Partner, bis dass der Tod uns scheidet. Es ist wichtig, dass wir etwas von dem großen Geheimnis einer Ehe erahnen, damit wir begreifen, warum Gott sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Und dieses Geheimnis liegt eben auf verschiedenen Ebenen, die ineinander fließen und die zusammengehören. Und dazu gehört eben auch, dass wir sagen, Ehe ist unauflöslich, ein Bund mit Gott, basierend auf seiner unerschütterlichen Treue. Ehe heißt, ich liebe meinen Partner lebenslang. Und Ehebruch ist eben das Ende der Treue, die ich versprochen habe. Und Treue gehört zu den höchsten Werten Gottes. Denn, wie heißt es im Neuen Testament, in 2. Timotheus 2, Vers 13, Gott ist treu und wir freuen uns an der Treue Gottes. Wir freuen uns doch alle, dass wir wissen können, du bist treu. Gott ist treu. Und wie steht es im 1. Korinther Kapitel 4, Vers 2? Von einem Verwalter wird nur verlangt, dass er treu ist. Gott ist treu, unheimlich wichtig. Er ist ein Gott der Treue. Und nicht mehr und nicht weniger erwartet Gott von uns in der Ehe. Wie oft haben wir die Treue Gottes erlebt, geben wir sie doch auch unserem Ehepartner weiter. Und die Ehe ist eine Verbindung zweier Menschen, die ein Gelübde abgelegt haben vor Gott. Sie haben versprochen, einander in guten und in schlechten Zeiten beizustehen, bis dass der Tod sie scheidet. Und darin liegt das Wesen der Liebe und der Treue, dass sie nie endet. Und wenn wir an die Musik reinschauen, wie viele Lieder gibt es, die ewige Liebe besingen. Und der Treue. Menschen ahnen etwas, wie Liebe sein soll. Und sie sehnen sich danach. Und die Bibel zeigt sie uns in 1. Korinther 13, Vers 8, die Liebe hört niemals auf. Liebe ist wesensmäßig auf Ewigkeit angelegt, auf Dauer angelegt. Weil im 1. Johannesbrief auch steht, Gott ist Liebe. Die Treue ist das Rückgrat in der Ehe. Und wenn wir die Treue in unserer Ehe hochhalten, dann spiegeln wir einfach Gottes Treue wieder, auch Gottes Liebe wieder. Und die Tiefe der Beziehung zwischen Mann und Frau erkennen wir, wenn Paulus schreibt, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, sich an seine Frau binden und die beiden werden ein Fleisch werden. Und dann fügt er hinzu, dies ist ein tiefes Geheimnis. Ich spreche von Christus und der Gemeinde Jesu. Mit anderen Worten, der Bund zwischen Mann und Frau ist ein Beispiel für den Bund zwischen Christus und seiner Gemeinde, ist ein Bund der Treue. Ich möchte in diesem Rahmen noch ein paar Verse lesen aus dem Malachi, der sich auch mit dieser Thematik hier beschäftigt, Malachi Kapitel 2, die Verse 14 und 16. Da heißt es in Vers 14, und du sagst, warum? Gott antwortet, weil der Herr Zeuge zwischen dir und der Frau deiner Jugend ist, die du weggeworfen hast, obwohl sie deine Gefährtin und deine Frau deines Bundes ist. Andere Übersetzungen sagen, weil Jahwe als Zeuge gegen dich auftritt, du hast der Frau deiner Jugend die Treue gebrochen, obwohl du den Ehebruch mit ihr geschlossen hast. Und Vers 16, denn ich hasse das Wegwerfen, spricht der Herr, der Gott Israels, und den, der mit Gewalttat sein Kleid bedeckt, spricht der Herr der Heerscharen, darum handelt nicht treulos. Normalerweise finden hier die Übersetzung, ich hasse die Scheidung, aber den Begriff Scheidung kann man auch übersetzen mit Wegwerfen, das hebräische Wort gibt es auch her. Und seinen Ehemann wegwerfen oder seine Ehefrau wegwerfen, ist eine Entweihung des heiligen Bundes der Ehe. Ehe ist ein Bund, der Gott zum Zeugen hat, heißt das in Vers 14, weil der Herr Zeuge ist. Der Herr war Zeuge, der Herr bleibt Zeuge und der Herr ist immer noch Zeuge. So können wir das auch übersetzen. Ein beständiges Dasein Gottes. Und Gott hat die beiden zusammengefügt. Sie haben geschworen vor Gott und den Menschen zur Liebe und zur Treue. Und Gott bezeugt diese Ehe und gibt seine Zustimmung zur Ehe. Aber er wird nicht seine Zustimmung zu ihrer Auflösung geben. Gott entlässt uns nicht aus unserem Eid. Mir ist schon vor langer, langer Zeit einmal aus Josua Kapitel 9, als ich damals darüber gepredigt habe, dieses biblische Zeugnis deutlich geworden, wie Gott einfach das sieht, wenn wir in seinem Namen ein Versprechen abgeben. In Josua Kapitel 9, da geht es ja um diese Gibeoniter, die da gekommen sind und die sich da verkleidet haben und die Israeliten so sehr getäuscht haben und jetzt gesagt haben, hey, schließt mit uns einen Bund. Also sie haben eine List angewandt, sie haben sich verkleidet, so getan, als wären sie, weiß ich, wie viele Wochen unterwegs, dabei waren sie aus dem Land. Und dann hat Josua mit diesen Leuten einen Friedensvertrag geschlossen, einen Bund geschlossen und hat sie am Leben gelassen. Und als dann herauskam, dass alles Schwindel war, da heißt es, aber die Israeliten töteten sie nicht, weil die Anführer der Gemeinde ihnen einen Eid geschworen hatten im Namen des Herrn, des Gottes Israel. Trotz der ganzen Trickserei, trotz des Ganzen, was sie da gemacht haben, sie waren nicht entlassen aus diesem Schwur. Sie hatten den geschworen, sie nicht zu töten, im Namen Gottes. Und sie waren gebunden an diesen Schwur. Und so ist es mit dem Ehebund auch. Wir haben geschworen im Namen des Herrn unseres Gottes. Und Gott entlässt uns nicht aus unserem Schwur. Und daran liegt der Verrat. Malachi sagt, sie ist die Frau deines Bundes. Er sagt, du hast einen Bund mit deiner Frau geschlossen und mit Gott. Das war dieser verbindliche Schwur, dieser verbindliche Bund, der eingegangen ist zwischen den Ehepartnern, war auch mit Gott. Die Ehe wird als das Bündnis Gottes genannt, auch in Sprüche Kapitel 2, Vers 17, weil die Ehe im Namen Gottes geschlossen wird. Und die Ehe dann zu beenden, bedeutet einen Bund zu beenden, einen Bund zu brechen. Einen Bund zu beenden, der vor Gott besteht und mit meinem Partner besteht. Und weil Gott eine heilige Ehe entworfen hat, müssen wir unsere Ehe schützen. Und weil Gott Scheidung hasst und Ehebruch, müssen wir unsere Ehen schützen. Und wie gesagt, der Herr gibt den Grund an für all seine Ausführungen. Er sagt, ich hasse das Wegwerfen. Malachi liefert den wichtigsten Grund dafür, eine Ehe zu erhalten, komme was wolle, weil Gott hasst die Ehescheidung. Er hasst die Trennung. Gott hasst es, wenn Menschen ihre Ehen zerstören, denn er kennt den Schmerz, den das verursacht. Und Ehe ist ein Bund zwischen einem Mann und einer Frau. Ein Bund zwischen dem Ehepartner und Gott. Eine ganz tiefe Verbindung. Und so erinnert uns Malachi, dass die Ehe tiefe Wurzeln in der Beziehung zu Gott hat. Denn die Ehe ist von Gott gegeben und nicht von Menschen gemacht. Und was Gott zusammengefügt hat, heißt es in Matthäus 19, Vers 6, da soll der Mensch nicht scheiden. Und die Betonung liegt auf Gott hat zusammengefügt. Und der Mensch hat nicht das Recht, das, was Gott zusammengefügt hat, zu trennen. Das heißt, Ehe ist göttlichen Ursprungs und entzieht sich menschlicher Kontrolle und Macht. Und wenn wir in der Gemeinde geheiratet haben, Gott ist es, der uns zusammengebracht hat. Und wenn wir nur auf dem Standesamt geheiratet haben, Gott hat uns zusammengebracht. Und wenn wir uns über lange Jahre geprüft haben und dann geheiratet haben, Gott hat uns zusammengefügt. Und wenn wir schnell und unüberlegt geheiratet haben, Gott hat uns zusammengebracht. Jesus sagt, es ist Gott. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Das Neue Testament bekräftigt die Unauflöslichkeit der Ehe in Römer 7, Vers 2. Die verheiratete Frau und der Mann, gehört immer dazu, ist durch das Gesetz an den lebenden Mann gebunden, solange er lebt. Und wir erkennen hier in Malachi, wie er beschreibt, wie sehr das Gottes Plan einfach zerstört, wie Malachi hier aufzeigt, wie diese Männer, die ihre Ehefrauen verstoßen, tiefen Schmerz und tiefes Leid über ihre Familien bringen. Aber er zeigt auch eine geistliche Dimension auf. Er führt hier nämlich auch aus, dass es die Anbetung Gottes, die Beziehung zu Gott, stört und zerstört. Und als letzten Gedanken, Ehe ist Partnerschaft, in der wir für Versagen bei Jesus am Kreuz Vergebung finden. Wenn wir das jetzt so alles gesagt haben, noch mehr sagen könnte, und wenn wir das jetzt alles gehört haben, was bleibt uns noch zu sagen? Was uns zu sagen bleibt, ist das alte Lied vom Kreuz Jesu und das schöne Lied vom Kreuz Jesu. Es ist das Lied von der Vergebung, das Lied von der Vergebung Gottes. Wo immer wir gefehlt haben, was immer wir auch getan haben, wir dürfen dorthin gehen, wo wir Gnade finden, zum Kreuz Jesu. Und da ist eine Frau, in Johannes Kapitel 8, die Verse 1 bis 11, wird uns berichtet, die wurde beim Ehebruch erwischt. Die Pharisäer bringen diese Frau zu Jesus und die wollen ja natürlich immer Jesus in die Falle stellen. Und sie fordern, dass die Frau gemäß dem Gesetz Mose gesteinigt wird. Ja, das muss man auch noch in diesem Zusammenhang sehen. Auf Ehebruch stand Tod. Das war die Strafe für Ehebruch. Und Jesus antwortet, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und man kann ja über die Pharisäer viel sagen. Aber ich dachte mir, Respekt vor den Pharisäern, da wirft keiner einen Stein. Ich weiß es nicht, warum. Und das hat man hätte ich es von diesen Heuchlern eigentlich nicht erwartet. So können wir vielleicht, ich weiß nicht, von den Pharisäern auch mal was lernen. Wir können lernen, wir klagen nicht an, sondern wir helfen. Wir helfen Menschen in der Sünde des Ehebruchs verstrickt sind, auf jeder Ebene, Vergebung zu finden bei Jesus. Und wir sagen so wie Jesus, auch ich verurteile dich nicht, aber geh hin und sündige nicht mehr. Jesus ist in diese Welt gekommen, um die Gnade der Vergebung zu bringen. Jesus ist ans Kreuz gegangen, das heißt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt auf sich nimmt, in Johannes 1, Vers 29. Niemand muss mehr für seine Schuld, für seine Sünde sterben. Jesus ist am Kreuz gestorben für mich und die Todesstrafe für Ehebruch hat Jesus getragen. Und von ihm bekommen wir Vergebung und einen Freispruch, auch dort, wo Ehebruch geschieht. Wie gesagt, immer in dem Bezug auf allen Ebenen. Aber es ist auch wahr, geh hin und sündige nicht mehr. Ändere dein Leben, fülle es wieder mit Freundlichkeit, mit Freude und mit Güte und mit Respekt und Liebe zu deiner Frau und zu deinem Mann. Ich möchte noch ein Lebenszeugnis lesen aus einem der Bücher, die wir gelesen haben, von einer Frau und von einem Mann. Und da heißt es, die Person heißt Kathi und der Mann heißt Greg. Und sie schreibt, vor 11 Jahren explodierte die Welt von Kathi ohne Vorwarnung. Ihre Familie wurde zerstört. Alles begann mit einem Anruf des Kinderfürsorgezentrums. Und jemand bat Kathi zu kommen. Es gehe um ihre älteste Tochter Hannah. Und Kathi erhielt dort die schlimmste Nachricht ihres Lebens. Ihre Tochter Hannah beschuldigte ihren Vater, sexuellen Missbrauchs an ihr begangen zu haben. Die Qual war unbeschreiblich für sie und auch für ihre beiden Töchter. Und sie sagt, an diesem ersten Tag wusste ich nur eines, dass ich mich an Gott klammern und ihn auf tiefere Weise vertrauen musste als je zuvor. Ihr Mann Craig wurde verhaftet. Er bekannte sich schuldig, wurde später zu einer betreuten Wohngemeinschaft für 90 Tage verurteilt. Darüber hinaus wurden ihm 5 Jahre Bewährung auferlegt, was wöchentliche Beratung und ein gruppentherapeutisches Programm für Sexualstraftäter einschloss. Und dieses Urteil bedeutete, dass Craig mehrere Jahre lang nicht nach Hause kommen konnte und durfte. Er tat Buße, er ging auch zu seinem Pastor, hat mit ihm geredet, hat gebeichtet, was passiert war. Und da das so geschehen war, glaubte Kathi, also seine Frau, dass sie bereit sein müsse, ihm mit Vergebung zu begegnen. Und sie schreibt, ich habe viel über Vergebung gelernt, indem ich meine Tochter beobachtet habe. Es dauerte 2 Jahre des Schluchzens, des Schreiens und Kämpfens, bevor sie ihren Zorn aufgeben und von Herzen sagen konnte, ich vergebe dir, Papa. Und sie schreibt, also die Frau schreibt, ich kämpfte immer noch. Ich versuchte zu vergeben, aber der Schock über den Verrat meines Mannes war zu groß und mein Vertrauen war zerstört. Und ich musste erst meine eigene Sünde sehen, bevor ich die notwendigen Schritte zur Vergebung unternehmen konnte. Und Gott zeigte mir persönlich viele Dinge auf meiner Reise zur Vergebung. Und viele dachten, dieser Verrat ist zu schwer, um jemals repariert werden zu können. Craig und ich lebten über 5 Jahre getrennt. Und in dieser Zeit erhielt er Beratung und er zeigte mir und unserer Familie und seinem Berater, dass er auf dem Weg der Heilung war. Und deshalb fühlte ich mich nach 5 Jahren sicher genug, ihn wieder nach Hause einzuladen. Und 11 lange Jahre später stehe ich ehrfürchtig vor meinem Gott, der der Heiler ist und derjenige, der alles heilen kann. Und mir kommen Tränen, während ich diese Liste von Gottes vielen Segnungen für unsere Familie zusammenstelle. Meine Ehe ist völlig wiederhergestellt und blüht in allen Bereichen. Meine Tochter hat sich vollständig mit ihrem Vater versöhnt und bat ihn sogar, sie am Tag ihrer Hochzeit zum Altar zu begleiten. Beide unserer Töchter sind glücklich verheiratet und mein Mann ist ein Vater für unsere jungen Schwiegersöhne. Unsere Familie besucht gemeinsam die Kirche. Mein Mann und ich dienen in der Gemeinde und leiten Finanzworkshops und jetzt ein Bibelstudium für Ehepaare. Und dieser Mann, der seine ganze Familie verraten hat, ist heute der geliebte Opa von Hannas neuer Tochter. Wahrlich, diese Familie ist ein wandelndes Wunder und nicht jeder Ehemann ist bereit, Buße zu tun und demütig 5 lange Jahre zu warten und alle Auflagen zu erfüllen, alles zu tun, bevor er wieder nach Hause zurückkehren darf. Aber dieser Mann ist der Beweis, ich denke, da können einem die Tränen kommen, der Beweis, dass in den schlimmsten Situationen Gott heilen kann. Das wollen wir nie vergessen. Am Kreuz können wir ein Opfer für unsere Sünde finden, auch für die Sünde des Ehebruchs, das uns von unserer Schuld reinigt und uns die Kraft gibt, wieder für Christus zu leben, so wie es dieser Mann der Kraft Gottes und durch die Vergebung Gottes wieder eine Ehe zum Ruhm und zur Ehre Gottes geworden ist. Amen. Vater im Himmel, wir wollen dir danken, ganz besonders danken, Herr. Die Sünde ist groß und mächtig manchmal und sie ist stark und sie zieht uns fort und sie überwindet uns und sie macht mit uns etwas, was wir manchmal gar nicht auch wollen. Und sicherlich manchmal wollen wir es auch, Herr, all diese Dinge, die in unserem Leben passieren. Aber wir sehen auch die Kraft deiner Liebe, dass du uns aufrufst, zu dir zurückzukehren. Dass du uns verändern möchtest, dass du wieder neu mit uns anfangen möchtest. Und dass du aus all den Scherben, die da gewesen sind, auch in diesem Leben, was wir jetzt gerade gesehen haben von Cathy und von Craig, dieser Scherbenhaufen, der, wo man gar nichts mehr zusammenkleben kann oder meint zusammenzukleben, wie du ein ganz neues Bild und ein schönes Bild und viel schöner als vorher zusammengestellt hast zu deinem Ruhm und zu deiner Ehre. Und das ist unser Gott, den wir kennen und den wir lieben und der für uns da ist, und der mit uns unterwegs ist. Amen.